NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
24. August 1911. Der Geburtstag des Theaterkritikers Friedrich Luft.
Er hat eine Blume im Knopfloch, war vornehm gekleidet wie die beiden Aristokraten.
Dein Ehemann ist dein Herr, ist dein Erhalter, dein Licht.
Ach, ist das schön, dieses Licht.
Eng ist die Welt und das Gehirn ist weit.
Wozu bin ich da? Ich soll mich für sie plagen. Ich stürze mich von Beruf und Leidenschaft in den Strudel der Künste und Vergnügungen und gebe ihnen Rapport und Bericht jede Woche um diese Zeit. Kein akademischer Vortrag, das kann ich nicht, der Himmel behüte, kein leidenschaftsloser Bericht, damit wäre niemandem geholfen, sondern ich komme aus dem Theater, dem Kino, der Ausstellung, der Oper und ich berichte meinen Eindruck.
Friedrich Luft war wirklich auch jemand, der sofort durchschlug auf den Publikumsgeschmack. Das hat man ja heute nicht mehr. Eine Kritik hat kaum Einfluss auf den Besuch.
Andreas Rossmann, Theaterkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat Friedrich Luft in den 1980er Jahren noch selbst im Publikum der Westberliner Bühnen beobachtet.
Er saß immer Reihe 5 ganz außen, daran erinnere ich mich. Er malte, sein Unterkiefer bewegte sich und ich habe mir das immer so zurechtgelegt, dass er an den Aufführungen zu kauen hat und sie auch klein gekriegt hat. Selbst die zähesten Schinken, sage ich mal, und daraus Feuilletons gemacht hat. Er hat ja vor allem im RIAS berichtet. Er war ein Theaterkritiker, der mehr dem gesprochenen als dem geschriebenen Wort zugetan war. Und das war, glaube ich, auch seine Marke, seine Besonderheit, sein Markenzeichen.
Am 7. Februar 1946, 8 Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ist es soweit. Der gebürtige Berliner Friedrich Luft geht zum ersten Mal auf Sendung, als Stimme der Kritik für den RIAS, den Rundfunk im amerikanischen Sektor. Für die Siegermächte ist er ein Mann ohne Schuld, ein Vertreter der sogenannten inneren Emigration.
Luft ist mein Name, Friedrich Luft. Ich bin 1,86 groß, dunkelblond, wiege 122 Pfund, habe Deutsch, Englisch, Geschichte und Kunst studiert, bin geboren im Jahre 1911, bin theaterbesessen und kinofreudig und beziehe die Lebensmittel der Stufe 2. Zu allem trage ich neben dem letzten Anzug, den ich aus dem Krieg gerettet habe, eine Hornbrille auf der Nase.
Seinen zweiten Vornamen John hat Friedrich Luft in seiner legendären Selbstvorstellung unterschlagen. Dabei dürfte gerade er ein Grund für seine Immunität gegen Nazi-Einflüsterungen gewesen sein. Denn seine Mutter ist Schottin. Vater Luft, ein deutschnational gesinnter preußischer Studienrat, kann wegen seiner Ehe mit einer ausländischen Frau nie zum Schuldirektor aufsteigen. Bildungsbeflissen ist er trotzdem. Im Alter von 8 Jahren muss Sohn Friedrich zum ersten Mal mit ins Theater.
Mir wurde das Gesicht gewaschen, mir wurde mein guter Anzug angezogen. Wir stiegen auf den 3. Rang des Theaters am Gendarmenmarkt und sahen nun die erste expressionistische große Aufführung von Wilhelm Tell. Und in dieser Aufführung gab es Skandal. Und selbst mein guter Vater, den ich nur ganz selten außer sich gesehen habe, stand wutschäumend auf seinem Klappsitz im 3. Akt und brüllte furchtbare Worte ins Parkett hinunter. Also der war tief getroffen von dieser, wie er meinte, Verunstaltung des heiligen Schiller-Dramas.
Doch hat schon der kleine Friedrich seinen eigenen Kopf.
Mir hat es sonderbarerweise gefallen. Ich dachte, das ist ja nun mal anders als die Kirche, in die wir jeden Sonntag gehen. Hier regen sich ja die Leute auf. Hier passiert ja etwas. Hier ist ja offenbar Konfrontation, obgleich ich das Wort noch gar nicht kannte.
Ein Schlüsselerlebnis mit Folgen. Als Gymnasiast und junger Student erlebt Friedrich Luft in der 2. Hälfte der Weimarer Republik die goldenen Jahre der Berliner Bühnen. Er sieht den Schauspieler Gustav Gründgens, Inszenierungen von Regisseur Jürgen Fehling, Stücke des jungen Bertolt Brecht.
Ich war theatersüchtig geworden mit jungen Jahren. Ich rannte jeden Abend, den Gott werden ließ, auch wieder heimlich unter Vorgabe, Kommilitonen besuchen zu wollen oder eine Vorlesung zu haben, in die Theater, saß auf allen 3. Rängen Berlins und es gab ja damals rund 50 Theater.
Selbst ohne Geld schafft es Friedrich Luft, seine Theaterbesessenheit zu leben.
Wenn wir die 50 Pfennige für den dritten Rang nicht hatten, warteten wir auf die Pause und mischten uns in der Pause unter die, die herauskamen, die Zigarette zu rauchen, gingen rein und fanden immer Platz, sodass manche Stücke mir nur bekannt sind von der Pause nach dem dritten Akt oder nach dem zweiten Akt. Und ich manchmal ganz neugierig bin, wenn ich Stücke, die ich damals nur zur Hälfte gesehen habe, jetzt endlich kennenlerne, wie sie angefangen haben.
Doch mit den Theaterwonnen geht es nach der Machtübernahme Adolf Hitlers bergab. Schlimmer, 1936 prügelt sich Friedrich Luft mit Nazi-Studenten, sodass ihn keine deutsche Universität mehr akzeptiert. Seine schottischen Onkel, begeistert von so viel Wehrhaftigkeit, unterstützen ihn aber mit 220 Mark im Monat. Erste Feuilletons erscheinen, doch blockiert die Nazi-Zensur bald alle Wege. Friedrich Luft muss sich als Grab- und Hochzeitsredner durchschlagen. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs heiratet Friedrich Luft die Zeichnerin Heide Thilo. Das bedeutet doppeltes Glück, denn sie hat Beziehungen zur Heeresfilmstelle. Dort verbringt Wehrmachtssoldat Luft ruhige Jahre. Er schreibt Drehbücher für Lehrfilme über Geschlechtskrankheiten oder Gasmasken für Pferde. Auch unterstützt er den aufmüpfigen Kabarettisten Werner Fink. Nach dessen Abtauchen steht Friedrich Luft der Familie Fink zur Seite.
Da klingelte es tatsächlich am frühen Morgen. Zwei Herren in Ledermänteln und mit diesen komischen, leicht durchschaubaren Gestapo-Hüten standen vor der Tür und sagten zu mir: Sie sind doch Herr Fink. Und ich sagte: Nein, ich bin Luft. Worauf die dachten, Fink hätte einen Witz gemacht. Und ich mich erst ausweisen musste, dass ich tatsächlich den Namen Luft trug.
Mit der Kapitulation Hitler-Deutschlands öffnen sich für den unbescholtenen Friedrich Luft alle Türen. Nach 12 Jahren Knebelung boomt das Theater. Mit ersten Kritiken für die auflagenstarke, von den Amerikanern herausgegebene Neue Zeitung macht er sich deutschlandweit einen Namen. Gerade wegen seines bildhaften, oft mit Witz gewürzten Stils. Das erste Vorsprechen beim RIAS jedoch droht seine Karriere auszubremsen.
Als ich aus dem Sprecherkabuff heraustrat, fand ich rundum schüttelnde Köpfe und betretenes Schweigen. Man ließ mich wissen, meine Art zu reden war für das Radio ganz unmöglich. Ich spreche viel zu schnell, sei viel zu hastig, wäre in meiner aufgeregten Diktion geradezu für das Mikrofon Gift. Ich solle mein Manuskript doch einfach da lassen. Das Manuskript sei ganz in Ordnung, aber man werde es einem eingefuchsten, gelernten Radiosprecher anvertrauen. Ich sei mit meiner verkorksten Redeweise ganz unfunkisch, dem Hörer unzumutbar. Ich sei nicht radiogen, das Fremdwort hörte ich bei dieser Gelegenheit zum allerersten Male.
Mit dem Rücken zur Wand beweist Friedrich Luft, dass Dickköpfigkeit auch eine Tugend sein kann.
Ich ging und nahm mein Manuskript gleich wieder mit, es von einem fremden Sprecher wie eine amtliche Verlautbarung verlesen zu lassen, das war mir wirklich zu dämlich.
Ersatz auf Luftniveau finden die RIAS-Verantwortlichen nicht, also rufen sie ihn zurück. Und der Mann, der angeblich keinerlei Radiotalent besitzt, ist bald in aller Munde, denn er will Lust auf Theater machen.
Wenn man das respektierlich sagen würde, könnte man sagen, es war expressionistisch, verkürzt, sehr dicht, sehr direkt.
Theaterkritiker Andreas Rossmann.
Wenn man es despektierlich sagen würde, könnte man auch sagen, es war atemlos, es war plappernd. Es hatte was auch von einem, und das meine ich jetzt gar nicht wertend, von einem Sportreporter, der also am Spielfeldrand, die Bühne ist ja auch ein Spielfeld, steht und direkt vermittelt, was er da gesehen hat. Das war noch nicht das abgehangene letztendliche Urteil unbedingt zu einer Aufführung, aber genau diese Direktheit hat die Leute natürlich sehr angefixt, sage ich mal.
Jeden Sonntag setzt sich Friedrich Luft morgens um 6 an die Schreibmaschine und bespricht die wichtigsten Premieren der Woche. Dann steigt er in ein Taxi und jagt zum RIAS. An mehr als 2000 Sonntagen seines Lebens, über 44 Jahre lang.
Diese Sendung war eine Sendung, wie sie es heute nicht mehr gibt und die ganz von ihm geprägt war. Und das war Kult.
Und zwar auch jenseits der Mauer in der DDR.
Man muss sich das so vorstellen, das ging um 23:45 im RIAS los und endete immer mit der gleichen Floskel.
Sie wissen, gleiche Zeiten, gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlich auf Wiederhören.
Und dann kam die Freiheitsglocke. Und dann schob der Berliner seinen Sonntagsbraten in die Röhre. Das war ein fester Anker am Sonntag und Luft war sozusagen die Krönung. Diese Warentesterhaltung, die hat ihn natürlich populär gemacht. Er hat eine Sprache gehabt, die jeder verstanden hat.
Man sieht kompaktes Spiel, wie mit Schaufeln in die gewaltige Arena geschüttet. Man sieht rührendes Abenteuerdrama. Per Günd soll ablaufen wie bewusst triviales Abenteuer-Kindtop.
Das war keine Filigranästhetik und kein stilistisch besonders entwickelter Duktus, aber es war sehr anschaulich, es war direkt.
Man erkennt keine der atmenden, originalen Stückfiguren wieder. Drill wird abgeliefert, Ruckzuckspiel wird affenartig getätigt. Horvaths aufschlussreiche Trivialsprache kommt gar nicht zu Gehör. Zerzerrt, zerbrüllt und partout zerstört wird akustisch alles.
Ich habe offenbar intuitiv den richtigen Einfall gemacht, erstens mal deutlich zu sagen, dass man ganz persönlich und subjektiv urteilt. Zweitens im Hinterkopf immer zu behalten, dass Radio nicht nur feingebildete Akademiker und ohnehin theaterinteressierte Leute sich anhören, sondern dass ich auch von meinem Milchmann, von meinem Bäcker, von meinem Schuster und oder von meinem Straßenfeger verstanden werden muss.
Es gibt ja die schöne Anekdote, dass Luft nach der deutschen Erstaufführung von Beckets Warten auf Godot von einem Theaterbesucher angesprochen wurde und der sagte, na, das müssen Sie uns aber morgen mal erklären, Herr Luft.
Friedrich Luft, ein Urgestein des Radios. Auch in der Westberliner Presse wird er zur dominierenden Instanz.
Mit der Morgenpost und der Welt hatte er natürlich zwei große Zeitungen und noch den RIAS. Also das hat seine Macht sicher gestärkt.
Auch wenn Friedrich Luft für die antikommunistischen Blätter der Springerpresse arbeitet, hält er jedoch lange Kontakt zu Bertolt Brecht in Ost-Berlin.
Er war kein dezidiert politischer Kritiker, auf keinen Fall. Und er hat sich ja auch selbst als liberalen Scheißer bezeichnet. Eine Sache, die damals ein Vorwurf war und heute wahrscheinlich eher ein Kompliment wäre.
Auch in die Glaubenskämpfe der Theatermacher mischt sich Friedrich Luft nur am Rande ein.
Er verstand sich als ein Diener des Publikums. Es war kein Exeget, der jetzt große Interpretationen gab. Es war auch keiner, der für eine bestimmte Richtung sich stark machte, also kein Richtungsvorstreiter oder auch jemand, der Fahnenträger einer bestimmten Ästhetik gewesen wäre, sondern das war jemand, der konservative Positionen vertrat, aber relativ ideologiefrei war und vor allem in dieser atemlosen, staccatohaften Sprache auch eine große Begeisterung und Leidenschaft fürs Theater sprachlich durch die Intonation vermittelt hat.
Ich glaube nicht, dass ein Journalist viel davon hat, wenn er Journalismus studiert. Er soll es am Schreibtisch lernen, er soll es am Leben lernen, er soll es in der Zeitung lernen.
Rät der 76-jährige Friedrich Luft im Saarländischen Rundfunk seinen Nachfolgern?
Davon, dass man nun also große Arbeiten schreibt über die Theaterkritik in der Zeit der deutschen Romantik, nur ja, alles sehr interessant, aber es ist nicht das, was eigentlich zur Zeitung führt oder zum Radio führt. Sie sollten sich erproben und wenn es gefällt, wenn es durchschlägt, dann ist es gut und wenn nicht, Pech gehabt.
Seine letzte Sendung, Die Stimme der Kritik, ist im Oktober 1990, also fast zeitgleich mit der Wiedervereinigung gelaufen. Und gestorben ist er Weihnachten 1990.
Andreas Rossmann, Kulturkorrespondent der FAZ.
Also mit ihm geht die Nachkriegstheatergeschichte in Berlin zu Ende im Grunde. Denn danach wurde ja das Feld neu bestellt. Es wurde vielstimmiger, aber der große Thron war sozusagen verwaist. Den hatte Friedrich Luft besetzt und mit seinem Tod gab es auch keinen Nachfolger, der ihn hätte erben können.
Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an Friedrich Luft, der am 24. August 1911 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.